Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt, heute zum zweiten Teil des Buchstaben S von Paris. Ja, wir haben jetzt ja bereits das gesamte Paris-Modell beleuchtet. Im letzten Podcast habe ich das Thema der Kennzahlen aufgegriffen und wie wichtig es ist, neben den Bilanzkennzahlen auch viel aktuellere Gegenwarts- und Zukunftskennzahlen zu erheben, um sehr viel schneller nachsteuern zu können. Das kann ich Ihnen nur dringend empfehlen zu tun. Wenn Sie die Episode nicht gehört haben sollten, würde ich Ihnen empfehlen, nochmal eins zurückzuspringen und dann nochmal reinzuhören. Heute soll es um einen weiteren Aspekt in der Steuerung gehen, nämlich um die Organisation, wenn man so möchte, um die Unternehmensorganisation. Und nun hängt natürlich die Unternehmensorganisation wesentlich von der Größe des Unternehmens ab. Und deswegen möchte ich nur wenige Gedanken heute an dieser Stelle nochmal zur Unternehmensorganisation zusammentragen, denn dieser Schwerpunkt alleine würde natürlich Bücher und Podcast-Episoden füllen, wie ich ein Unternehmen richtig organisiere. Da gibt es ja wirklich extrem viele und auch zum Teil konträre Ansichten, wie man das richtig macht. Aber mal ein Gedanke. Wenn Sie alleine beginnen mit Ihrem Unternehmen und haben irgendwann mal ein paar Mitarbeitende in Ihrem Unternehmen drin, dann stellt sich ja die Frage der Strukturierung. Ab welchem Zeitpunkt bildet man dann Strukturen? Und ich denke, es ist sinnvoll und notwendig, wenn Sie so um die 10 Leute herum sind, sich Gedanken zu machen, wie man das dann weiterhin strukturiert. Bis 10 ist man eine Truppe und der Chef, die Chefin organisiert den Laden. Ja, wenn es dann vielleicht mal 14 sind, ja, dann ist das vielleicht schon fast ein bisschen zu viel. Ich finde immer, die Führungsspanne ist 7 plus minus 2, ja, also eine Person kann 7 plus minus 2 Personen führen, also bis zu 9, vielleicht auch 10, sollen auch mal 12 sein, das geht dann auch noch. Wenn es 14 sind, macht es dann vielleicht Sinn, 2 Siebner-Teams zu bilden und einen der beiden Teamleiter ist dann auch noch der Chef vom Ganzen, nur mal als Beispiel. Also, wichtig für die allererste Strukturierung eines Unternehmens ist die Führungsspanne. Wie viele Menschen können Sie als Unternehmerin oder als Unternehmer direkt führen? Ja, vielleicht bis zu 10, 12, 13, dann können Sie sich schon mal Gedanken machen, wie Sie Bereiche differenzieren und wie Sie dann diese differenzierten Bereiche in eine jeweils getrennte Verantwortung übergeben. Das wäre wünschenswert und richtig. Und ich habe ja, wie gesagt, ein Unternehmen vom 2-Mann-Unternehmen, 2 Gründer, bis zu einem knapp 100-Mann großen Unternehmen entwickelt und habe tatsächlich dann auch in eigener Erfahrung feststellen können, es ist gut, so zu agieren. Also nicht nur theoretisch richtig, sondern auch praktisch sehr relevant. So, wenn man nur ein bisschen weiterdenkt, dann können ja diese verschiedenen Bereiche im Unternehmen irgendwie sortiert werden. Und da gibt es 2 grundsätzliche Möglichkeiten, das zu tun. Entweder prozessual oder inhaltlich, so nenne ich es jetzt mal, prozessual oder inhaltlich. Ich beginne mal mit dem Inhaltlichen, weil es das eher üblichere ist. Also, wie organisiere ich mein Unternehmen, wenn ich jetzt verschiedene Bereiche differenziere? Also beispielsweise könnte ich sagen, es gibt einen Bereich Lager, da gibt es den Lagerleiter, es gibt einen Bereich Produktion, da gibt es den Produktionsleiter, dann gibt es einen Bereich Prüfung, da gibt es den Prüfungsleiter und dann gibt es die Buchhaltung, den Buchhaltungsleiter und dann gibt es den Vertrieb und Marketing, da gibt es den Vertriebs- und Marketingleiter. Das wären jeweils Inhalte, die differenzieren sozusagen das Unternehmen. Das, was dort gemacht wird, bildet eine Einheit. Das ist eine, die übliche Möglichkeit. Und meistens wird es dann halt auch so gemacht. Ja, also Lagerleiter, Produktionsleiter, Entwicklungsleiter, Vertriebsleiter, das sind ja auch meistens die Begriffe, die auf den Visitenkarten stehen. Auch sehr große Unternehmen orientieren sich so inhaltlich und bilden dann sogenannte Silos. Ja, das sind dann die sogenannten Silos. Dann stellen wir uns einfach mal die Silos wie Säulen vor. Die stehen dann so im Raum. Jedes der Silos hat einen Teamleiter und die Teamleiter wiederum gemeinsam haben dann ein oder mehrere Chefinnen oder Chefs und die organisieren sozusagen den Laden. So könnte man sich's vorstellen. Das Ganze ist weit verbreitet und wird häufig genutzt, hat aber einen Nachteil, der immer wieder mal deutlich wird, gerade dann, wenn Dienstleister und Serviceanbieter sich natürlich kundenzentrisch aufstellen müssen. Weil aus der Perspektive des Kunden sind diese Säulen, diese Silos, ja, egal. Der Kunde bestellt was, ja, beispielsweise beim Vertrieb, ja, und bekommt am Ende was ausgeliefert, beispielsweise vom Lager, ja, bekommt das zugeschickt. dass zwischendrin jetzt eine Produktion ist, zwischendrin eine Buchhaltung ist, zwischendrin eine Prüfung ist und so weiter und so fort. Das interessiert den Kunden alles nicht. Er hat den Schnittpunkt, er bestellt was und der hat den Schnittpunkt, er bekommt was und dann bekommt er noch eine Rechnung aus der Buchhaltung. Der Rest interessiert ihn nicht. Und nun ruft der Kunde an und möchte irgendwas wissen, hat im Prozess der Dienstleistungserbringung irgendwo ein Problem. Und nun kann es passieren, dass man ihn von der einen Säule in die andere Säule verweist und keiner sich so richtig verantwortlich fühlt für das Kundenproblem. Das heißt, der Kunde kann sich dann schnell in den Silos verlieren und im Unternehmen selber kann so eine Art Ping-Pong entstehen, bei dem Kundenprobleme hin und her geschoben werden, ohne dass jemand sagt, das ist mein Problem. Und man ist vielleicht auch in der Säule eher bestrebt, die Dinge wegzuschieben von sich selber und sagen, die anderen sind dran schuld. Ja, nee, dann hat der Vertrieb was anderes versprochen, als wir hier produzieren können. Kann der Produktionsleiter sagen, das interessiert mich nicht. Der Vertriebler, der kann sagen, ja, die in der Produktion sollen sich nicht so anstellen. Die sollen endlich mal das tun, was der Kunde möchte und so weiter. Sie kennen das vielleicht. Das heißt, eine weitere Dimension, nämlich die prozessorientierte Organisation, könnte hier eine Rolle spielen, indem beispielsweise quer über alle Säulen hinweg der Kundenprozess eingetragen wird und dort definiert wird, der Verantwortliche oder die Verantwortlichen in diesem Bereich kümmern sich um den Kundenprozess und zwar von A bis Z, von der Bestellung bis zur Auslieferung. Ja, der Kunde bestellt ein Projekt, das Projekt wird über Monate, vielleicht Jahre abgewickelt, am Ende gibt es die Rechnung dazu, aber der Kunde hat immer einen Ansprechpartner, der sozusagen quer über alle Säulen hinweg für sein Projekt oder für seine Lieferung verantwortlich ist. Und wenn man sich jetzt Säulen vorstellt, die die inhaltliche Struktur abbilden und diese Querpfeile, die Prozesse, die man mal horizontal reinlegen in das Bild, dann entsteht die berühmte Matrixorganisation. So, nun gibt es tatsächlich diese drei Möglichkeiten. Ja, also man kann die Säulen aufstellen, im Sinne der inhaltlichen Differenzierung. Es ließen sich auch Säulen aufstellen, die kundenzentrisch organisiert sind. Ja, also zum Beispiel Business-Kunden und Endkunden, Consumer-Kunden oder Governance-Kunden. So könnten ja auch die Säulen heißen. Und dann wären quer die inhaltlichen Bereiche definiert oder halt andersrum. So, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Unternehmen zu sortieren und anzubringen. Und man kann die Prozesse in den Mittelpunkt stellen, die Inhalte in den Mittelpunkt stellen oder halt eine Matrix draus bilden. Nun habe ich jetzt tatsächlich in meinem Leben als Unternehmer und auch als Berater schon alle Varianten gesehen. Und es gibt sehr gute Gründe, es so oder so und nicht anders zu machen. Es gibt für jedes dieser Varianten Bücher, Literatur und natürlich auch Podcasts, wo man sich genau anlesen oder anhören und anschauen kann, wie man es richtig machen soll. Aber meine Erfahrung ist, die richtige Lösung gibt es nicht, weil jede Lösung, die Vorteile hat, hat logischerweise auch Nachteile. Also macht es durchaus Sinn, sich mal mit den Vor- und Nachteilen dieser Lösungen zu beschäftigen und dann fürs eigene Unternehmen die richtige Anwendung zu finden. Und auch da muss man historisch vorgehen. Sollte man dann feststellen, dass das doch nicht die perfekte Lösung ist, dann passt man sie eben wieder an. Das heißt, die Organisationsstruktur eines Unternehmens, die muss sich den Kundenbedürfnissen anpassen, die muss dafür sorgen, dass die Organisation das leisten kann, für was sie eigentlich am Markt agiert, also Kundenergebnisse in irgendeiner Art und Weise zu produzieren. Und wenn es heute gut funktioniert mit der einen Organisation und morgen nicht mehr, dann ist es halt übermorgen eine neue. Und so gibt es kein Dogma. Und diese dogmatische Betrachtung, die man heute oft hört, wie die Hierarchien, die sozusagen ja nicht gut sind und die agilen Organisationen, die gut sind, das würde ich jetzt in keinster Weise unterstreichen, sondern es kann halt Unternehmen geben, die hierarchisch sehr gut funktionieren und es kann andere Unternehmen geben, die agil sehr gut funktionieren, aber es kann halt auch sein, dass die eine Firma mit der Organisation der anderen nicht erfolgreich wäre. Also sprich, sie müssen an dieser Stelle flexibel bleiben oder sie sollten flexibel bleiben und stets die Organisationsstruktur heraussuchen, die ihr Unternehmen weiterbringt. Und das Ganze ist mehr Try and Error als eine endgültige Definition und Planung. Und die ganze viele Literatur kann am Ende nicht helfen, eine eigene Entscheidung als Unternehmerin oder als Unternehmer für die richtige Struktur des eigenen Unternehmens zu treffen. Und auch ein Aspekt, den ich hier am Ende anbringen möchte, spielt eine große Rolle oder kann eine große Rolle spielen, nämlich die Frage Kontrolle oder Vertrauen. Ich hatte ja schon in dem letzten Podcast gesagt, man muss messen um steuern zu können, das schon, ja. Aber die Frage ist, ob ich meinen Mitarbeitenden vertraue und ob ich dann zum Beispiel eine vertrauensvolle Kultur etabliere, bei denen den Mitarbeitenden hohe Kompetenz zukommt, ein hohes Vertrauen geschenkt wird, oder ob ich eine kontrollierende Infrastruktur etabliere, die extrem straff sozusagen die Zügel zieht und jeden Handschlag überwacht. Es gibt auch hier wieder beide Fälle. Es gibt Unternehmen, die sehr erfolgreich sind mit einer sehr kleingliedrigen Controlling-Struktur, und es gibt Unternehmen, die sehr erfolgreich sind und ihren Mitarbeitenden freie Hand lassen. Auch hier muss es wieder zum Geschäftsmodell, zum Management-Team und natürlich auch zu den Mitarbeitenden passen. Ja, also nicht alle Modelle sind für jeden geeignet. Trotzdem glaube ich, dass dann, wenn insbesondere wissensbasierte Organisationen, Dienstleister, Serviceanbieter, die vorrangig auf Basis von Wissen arbeiten, sich positionieren, sollten sie das vertrauensvolle Modell vorziehen. Meine Erfahrung ist, dass vertrauensvoll geführte Mitarbeiter in jedem Falle dieses Vertrauen oder in fast jedem Falle dieses Vertrauen rechtfertigen. Und nur sehr selten wird dieses Vertrauensverhältnis enttäuscht. Und wenn ich Vertrauen schenke als Führer, als Leitungsperson, als Manager, als Teamleiter oder auch als Unternehmerin, als Unternehmer, dann bekomme ich meistens auch Vertrauen und Ergebnis zurück. Die Mitarbeitenden ein Stück weit frei agieren zu lassen, ihre eigenen Ideen einbringen zu lassen, eigene Handlungsoptionen ausarbeiten zu lassen und nicht alles zu kontrollieren, kann tatsächlich zwei Vorteile haben. Die Leute sind motivierter und freuen sich, dass sie sich selbst verwirklichen können, und die Führungsriege hat weniger Controlling-Aufwand. Denn wenn ich was kontrolliere, ja, dann muss ich es natürlich auch machen und muss dann am Ende auch die ganzen Konsequenzen durchziehen. So kann Vertrauen wirklich den Effizienzgrad der Führung erhöhen und auch die Effizienz der Ergebnisse, die das Team bringt. Also ich habe da nur sehr gute Erfahrungen gemacht und würde Ihnen unbedingt empfehlen, diesen Teil auch mal mit in Ihr Try-and-Error-Potenzial einzubauen und zu gucken, ob es in Ihrer Organisation auch gut funktioniert. Ja, nun wäre der letzte Buchstabe des Paris-Modells, nämlich das S, die Steuerung, nochmal differenziert in die Kennzahlen im letzten Podcast und heute in die Organisation, soweit abgearbeitet. Natürlich ist mir bewusst, dass sowohl der Bereich der Kennzahlen als auch der Bereich der Organisation nicht abschließend in einem Podcast von ein paar Minuten beleuchtet werden kann. Deswegen habe ich auch heute wieder nur so ein paar Gedanken mitgegeben, die mir besonders am Herzen liegen. Ja, zunächst mal als Kerngedanke, die Strukturierung Ihres Unternehmens zu beginnen, bevor es zu groß wird und alle Fäden bei Ihnen zusammenlaufen. Vielleicht dann, wenn Sie ungefähr 10 Mitarbeitende haben. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, dass Sie die Wahl der Organisationsstruktur nicht zu stoisch sehen, sondern probieren, was gut zu Ihnen passt, und das auch nicht in Stein gemeißelt sehen, sondern jeweils immer wieder überprüfen. Und der dritte Punkt, dass es von Vorteil sein kann, mehr Vertrauen zu schenken als zu kontrollieren, um die Effizienz in der Führung und in der Leistungserbringung zu erhöhen. Vielleicht war ein Gedanke dabei, der Sie inspiriert hat. Das würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was. Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben, und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können. Wenn Sie keine zukünftigen Episoden verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung freuen. Alternativ zu diesem Podcast habe ich zwei weitere aufgenommen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com/podcast, oder wenn Sie meinen Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht können ja auch die beiden anderen Angebote für Sie interessant sein. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, dann können Sie das gern unter www.servicearchitekt.com/termin auf meiner Website mit mir vereinbaren. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, Ihr Heiko Rössel.